Von den Namen, den Worten her ist mir also sehr vieles gleich aufgegangen. Dabei hatte ich zu keinem Zeitpunkt ein Bedürfnis, jetzt Christ zu werden. Im Gegenteil, wie ich es von Mann und Frau sagte, jeder bleibt gerade, was er ist. In der christlichen Missionstätigkeit steckt eine Art Besserwissen. Das mag ich nicht, vor allem keine Rechthaberei. Ich mag gern den anderen schätzen, lieben, ihm Gutes gönnen, aber nicht ein Uniform machen und dann sei alles klar. Das ist eine Art Übereilung, ein Nichtverstehen des Heiligen. Ein weiterer Name, der mir viel sagte, war Gethsemane, ein Garten, gut, aber ich suchte das Wort zu verstehen. Im Hebräischen ist Gat eine Presse und Schemen Öl. Gethsemane ist also der Ort, wo das Öl gepresst wird. Und das Ganze spielt doch am Ölberg, der im Hebräischen Har HaSetim, Olivenberg heißt. Die Olive kenne ich als die Frucht vom sechsten Tag, vom Freitag, wie in 5. Mose 8, Vers 8 aus der Aufzählung der Fruchtarten hervorgeht. Dort werden nacheinander genannt Weizen vom Sonntag, Gerste vom Montag, Weinstock vom Dienstag, Feige vom Mittwoch, Granatapfel vom Donnerstag und dann die Olive vom Freitag und die Dattel vom Samstag. Die Olive wird am Freitag, am sechsten Tag gepflückt und dann gestoßen, gepresst, bis das Öl fertig ist. Acht im Hebräischen, Schemona, ist vom Stamm Schemen, Öl. Am achten Tag ist das Öl zum Salben da. Ich staunte, dass das so aus dem Wort hervorkam und staunte noch mehr, als ich merkte, dass man im Christentum nichts davon wusste. Als ich davon erzählte, gab es große Augen und fast ein bisschen Irritation, bis man verstand. Es war ja jetzt naheliegend, mir war es gleich ein Erlebnis, ganz klar aus den Worten kommend. Man könnte durch einfaches Nachschlagen im Wörterbuch darauf kommen. Die Namen selber sagten mir schon etwas, der Berg Tabor zum Beispiel im Hebräischen Nabel, der Himmel und Erde verbindet, Mutter und Kind, oder der Berg Karmel, hebräisch Karem-El, Weingarten Gottes. Die Worte sagten mir schon genügend, dass ich einen Zusammenhang sah, eine Einheit suchte und fand. Und dadurch bekam ich immer mehr Einsicht. Andere Quellen, auf die ich mich hätte berufen können, gab es nicht. Und schließlich war es meine Begegnung, ich selber, einmalig. Im Jüdischen sind die Quellen seit Jahrtausenden da. Von dort her kann ich erzählen, mich immer auf den oder jenen berufen. Den Untergang des Nordreiches habe ich ja schon erwähnt. Dieses Reich der 10 Stämme wird von Tiglat-Pileser, König von Aschur, erobert und die 10 Stämme gehen auf, in Aschur verschwinden. Man weiß nicht wohin. Wie sich das geografisch-ethnologisch verhält, sei dahingestellt. In der Bibel steht es so. Und auch im Talmud wird gesagt, dass sie verschwunden sind, aber bei der Erlösung in der Endzeit zurückkommen. Als erste heißt es, kommen die Söhne von Mose und die 10 Stämme, also das Nordreich Israel, zurück. Sie sind es, die uns befreien, uns erlösen. Erst ist Israel befreit und dann auch Juda und alles ist gut in Einheit. Ich denke auch an die Stellen beim Propheten Hesekiel, dem dritten der großen Propheten, wo seine Vision vom Heiligen Geist eingegeben, von den ausgedörrten Knochen, die verstreut auf einer Ebene liegen, mitgeteilt wird. Gott fragt dann den Hesekiel, können die zusammenkommen und leben? Und als Hesekiel die Antwort darauf Gott überlässt, legt Gott ihm seine Worte in den Mund. Ich lasse die Knochen wieder zum Leben kommen. Ich füge sie zusammen, ich gebe ihnen Sehnen und Fleisch und überziehe sie mit Haut. Und dann kommt die Mitteilung, wörtlich, da fuhr der Geist in sie und sie lebten und standen auf ihren Füßen ein überaus großes Heer. Hesekiel 37, Vers 10. Dann sagt Gott zu Hesekiel, nimm zwei Stücke Holz. Das hebräische Etz kann sowohl mit Holz als auch mit Stamm übersetzt werden. Holz ist bildlich leichter verständlich. Nimm also, sagt er, zwei Hölzer oder Bäume. Auf den einen schreibe Haus von Juda und die zu ihm gehören und auf den anderen für Josef, für Ephraim und die zu ihm gehören und bringe die beiden Stücke Holz zusammen, dass sie eins werden. Das ist die Parallele zum Auferstehen der ausgedörrten Knochen. Wenn die beiden Hölzer zusammenkommen, ist Auferstehung. Und weiter sagt Gott zu Hesekiel, dann wird David König über sie sein. David, Gottes Geliebter, Jedidja im Hebräischen, wie er genannt wird, er wird am Schluss König über sie sein. So die Vision, die Hoffnung, auch die Erwartung. Und wenn das im Ewigen gesagt ist, dann wird es ganz bestimmt von der Quelle her auch im Irdischen, im Erscheinenden, in der Zeit geschenkt werden. Das heißt also, dieses verschwundene Zehn-Stämme-Reich und das Reich Juda kommen zusammen. Im Reich Israel herrscht eine ganz andere Lebensart als im Reich Juda. Israel hat Könige ohne Dynastie, während in Juda alle Könige aus dem Haus Davids stammen. Israel ist ständig in Kämpfe verwickelt und verfällt in ganz starkem Maß dem Götzendienst. Dennoch nennt Gott Ephraim seinen teuren Sohn, wörtlich ein Kind mit seinen Spielsachen, Jeremia 31, Vers 20. Shashuim, Spielsachen, besteht aus dem verdoppelten Stamm Shin-Ayin, der das Wort Jeschia, Hilfe, Rettung bildet und auch den Namen Joshua, Jesus, bestimmt. Das alles sehe ich in der Quelle. Hier in der Lebenspraxis kann ich nur hoffen. Die Quelle, sehe ich, enthält diese Einswerdung. Im Wort Gottes in der Bibel ist sie schon da. Und deshalb zweifle ich nicht daran, dass sie dann auch in der Zeit einmal erscheint. Denn die Quelle nährt doch die Zeit, der Quelle entströmt das Wasser. Das Bild auch vom Strom, der aus Jerusalem hervorgeht und die ganze Welt ernährt, so in Offenbarung 22, 1 und 2. Von dort fließt die Zeit und das heißt, auch in der Zeit geschieht das. So verstehe ich das Ganze auch von dieser Seite her. Hier ist etwas gesagt, spüre ich, das für uns zum Teil verloren ging, verborgen war. Aber wenn wir uns mit Verständnis und Liebe begegnen können, würde vielleicht das aggressive Recht haben wollen aufhören. Es hat hier, spüre ich, keinen Sinn, darüber zu streiten, wer früher war, wer mehr Recht hat. In der Liebe gilt kein Recht haben. Wenn du auch gesündigt hast, ganz falsch warst, ich liebe dich trotzdem, ja, liebe dich desto mehr. Wofür denn Gnade und Barmherzigkeit, wenn keine Sünde da wäre? Es kann sein, dass es dann eine Einheit wird von dort her und dabei bleibt gerade jeder, der, der er ist. Wie es auch das Bild vom Einpfropfen der Zweige in den Stamm des Ölbaums zeigt, das Paulus im Römerbrief im 11. Kapitel 17, Vers 24 anführt. Es sind also schon Bilder da, die weniger unsere Sinneswahrnehmungen als unsere Empfindungen und Gefühle ansprechen. Worum es hier geht, ist, dass sowohl die eine Seite als auch die andere Seite es enthält. Wie ja auch das Herz organisch aus zwei Hälften mit vier Kammern besteht. Zwei Seiten, spürt man, sind da. Auch die Tafeln des Bundes, Luchot, Habrit, werden in Zweiheit am Sinai gegeben und wenn man sie zeichnet, zeigt man sie in Herzform. Zwei nebeneinander, aber als Einheit. Könnte man das nicht in sich selbst als so etwas wie ein Wagnis an beiden Seiten empfinden? Dinge, die jenseits des Wissens sind, die zum Glauben gehören. Bin ich offen für Glauben, offen ständig? Oder ist da ein Deckel? Ich weiß es nicht, kann das nicht wissen. Es ist etwas, wovon ich nur erzählen kann. Deshalb möchte ich vom Messias erzählen. Der Messias, das heißt der Gesalbte. Woher kommt das Salben? Wozu braucht es das? Fragen, die man einmal an sich selbst stellen sollte. Historisch in der Geschichte eine Antwort finden, das wäre sehr schwierig. Man würde doch nur bei Skeletten enden. Man soll doch den Lebendigen nicht im Grab, bei den Toten suchen. Den Lebenden suche ich im Leben. Das Öl zum Salben kommt von der Olive, der Frucht des sechsten Tages, vom Ölberg, der, wie ich schon sagte, eigentlich Olivenberg heißt. Am sechsten Tag wird die Olive gepflückt und es dauert 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, bis das Öl zustande gekommen ist. Am sechsten Tag ist das Öl zum Essen oder Trinken, wie es heißt, am siebten Tag zum Brennen, zum Leuchten, der siebenarmige Leuchter, es leuchtet auf dem Weg, beleuchtet, erklärt, erleuchtet, am achten Tag aber ist es zur Salbung, der Gesalbte. Dann am achten Tag ist außen im Salben das, was vorher von der Olive nur innen war, Essen und Trinken oder als Licht gesehen werden konnte. Das heißt, jetzt erscheint auch, was sonst nur innen in mir war. Was ich mochte, wünschte, träumte, wird erfüllt. Das ist der Messias, das am achten Tag erfüllt wird, wonach man sich sehnt. Was man schon in sich haben kann, dieses Öl, das man als Licht auf dem Weg sehen kann. Dass es vollkommen hier da ist, dass es hier erfüllt ist, das ist der Messias. Keine Art Zeitalter also, sondern eine Person, wie Gott eine Person ist. Wenn ich schon eine Person bin, dann Gott doch unendlich mal mehr, ewig dann. In meinem Sein als Jude spüre ich, ist mir das gar nicht fremd, ich bin sehr heimisch dort, denn dort bin ich zu Hause. Vielleicht bin ich dadurch sehr früh oder es dauert vielleicht noch Generationen. Ich hoffe nicht, ich hoffe, dass es jetzt ist, wie man das doch immer hofft. Unwahr ist es nur, wenn man sagt, wir wissen es, wir haben recht, die anderen nicht. Das ist altes Gerede, das kennen wir nun schon Jahrhunderte, Jahrtausende. Der Liebende besteht nicht darauf, dass er recht hat. Der Liebende gibt sich hin. Hebräisch, Ahava, Liebe, kommt von Haf, gib, nimm. Das heißt, ein sich hingeben oder ein hinnehmen ohne Fragen, ohne Überlegungen, ohne zu analysieren, ob es stimmt oder nicht. Nur so kann es kommen. Wenn hier Rechthaberei herrscht und sozusagen die Zugehörig zu einem Club entscheiden soll, dann erlebe ich das von der Quelle her als Kreuzigung. Und dann sage ich nein, denn dazu ist mir die Sache zu ernst. Wir können es nur aus dem Wort selber erfahren, denn das Wort ist im Anfang bei Gott. Das Wort ist Gott, wie es auch im Prolog des Johannesevangeliums steht. Von Gott her öffnet sich das Wort, wird eine Botschaft, die konkret in uns hineinkommt. Von dort her können wir leben. Ich weiß, es gibt von beiden Seiten sehr viel Widerstand, mal mehr die eine, mal mehr die andere Seite, aber vielleicht könnte man sich daran gewöhnen, etwas Neues durchbrechen zu lassen. Eventuell mein Erzählen so ernst zu nehmen, dass man bei sich selber entdeckt, da könnte etwas sein. Man muss es selber empfinden und spüren, ob es geht. Es ist zu ernst, eine Sache der Ewigkeit, lieber also nicht zu schnell oder voreilig sein und in der Ungeduld des Herzens mir gleich zustimmen. Besser, man lässt es wie Saat erst einmal in sich hineinkommen, wo es verborgen ist. Dann kann es keimen und vielleicht aufgehen und eine reiche Ernte sein. Erst bei der Ernte, heißt es doch, wird auch das Unkraut mit abgeschnitten, das heißt, solange wird das Böse in der Welt weiter wachsen. Hebräisch, Jevula, Ertrag, wovon auch Jovel, das im Deutschen dann Jubel, sich ausdrückt. Die Ernte ist da zum Brot, aber bis zum Abschneiden ist das Unkraut dabei, das Ende der Tage, Kriege und Gerüchte von Kriegen, Armut, Missverständnisse. Ich weiß nicht, wie es bei einem anderen Menschen anfangen kann, das Gefühl der Sehnsucht. Es könnte sein, ich erzähle nur, wie es bei mir war. Gerade ganz fremd begegnete ich dem und es wurde mir wie eine Frau sehr heimisch. Ein Gefühl der Zugehörigkeit, denn die zwei sind eine Einheit, von der eine neue Frucht kommen könnte, die echte Frucht, nämlich dasjenige, was das von beiden Seiten Gewünschte erfüllt. Männlich die eine Seite, weiblich die andere, von beiden Seiten zusammen die Frucht, die neu ist, eine neue Menschheit, wo es ein Aufrechnen von Unrecht nicht mehr gibt. Ich bin gern bereit, wenn wir uns lieben, alles Unrecht und was an Schrecklichem auch geschah, zu vergessen. Nicht nur zu vergeben, es dabei aber im Wissen zu behalten, nein, zu vergessen. Lasse das dann sein. Wir sind neu da, eine neue Welt, neue Frucht ist da. So erzähle ich mir selber vom Messias und habe dann versucht, heute auch Ihnen davon etwas weiterzugeben. Ich hoffe auch, dass mein Erzählen vielleicht bei Ihnen etwas vorbereiteten Boden findet, dass die Saat hineingehen und im Stillen keimen kann. Ob das gelingt oder nicht, ist Gottes Sache, ist in Gottes Hand.